Heute ist Freitag, der 24. Oktober. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Als erstes geht es heute um die verschärften Sanktionen, die die EU und die USA gegen Russland verhängt haben. Dann schauen wir uns den israelischen Versuch an, das Westjordanland zu annektieren. Ja, und dann geht es noch weiter nach Dublin, wo es in den vergangenen Nächten zu gewalttätigen Ausschreitungen kam. Und dann brauchen wir sich die Good News. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, wir beginnen heute mit den aktuellen Entscheidungen aus Brüssel und Washington, die den Druck auf Russland deutlich erhöhen sollen. Die EU-Staaten haben sich kurz vor ihrem Gipfeltreffen auf ein umfassendes, verschärftes Sanktionspaket gegen Russland geeinigt. Das Hauptziel dieser Maßnahmen ist es, die Einnahme Russlands aus dem Verkauf von Öl und Gas weiter zu reduzieren. Das liegt laut der EU-Kommission daran, dass Russland seinen Krieg in der Ukraine durch den Verkauf fossiler Brennstoffe finanziert. Und die wichtigste Maßnahme bei den jetzigen Sanktionen betrifft dann eben auch Flüssigerdgas, also LNG. Ja, dazu wurde jetzt ein vollständiges Importverbot von russischen LNG beschlossen, das bereits 2027 in Kraft treten soll und damit ein Jahr früher als ursprünglich geplant. Ja, man kann schon sagen, dass die Lieferung von Pipeline-Gas in den letzten Jahren deutlich gesunken ist. Doch laut einer Studie von Greenpeace wurden allein in den ersten 8 Monaten dieses Jahres noch erhebliche Mengen aus russischem Flüssigerdgas in die EU importiert. Ja, die Sanktionen sollen neben dem Energiesektor auch im Finanzbereich sichtbar werden. Dort sollen mehrere Banken aus Russland und befreundeten Staaten der Zugang zu den EU-Kapitalmärkten verwehrt und Transaktionen mit ihnen verboten werden. Ja, und außerdem plant die EU stärker gegen die Nutzung von Kryptowährungen zur Umgehung bestehender Sanktionen vorzugehen. Es soll auch Exportverbote für Güter und Dienstleistungen geben, die zum Beispiel in der russischen Rüstungsindustrie genutzt werden könnten, sowas wie Chemikalien, Baumaterialien und Dienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ja, und im Kampf gegen die sogenannte russische Schattenflotte zur Umgehung der Energiesanktionen sollen Dutzende weitere Schiffe gelistet werden, die nicht mehr in EU-Häfen einlaufen dürfen. Interessant ist jetzt aber, dass die jetzige Einigung wochenlang blockiert worden ist. Ermöglicht wurde der Durchbruch dann erst, als die Slowakei ihren Vorbehalt aufgegeben hat. Und der slowakische Regierungschef Robert Fico, der sagte, die EU habe im Gegenzug zugesagt, seinen Forderungen nach einem stärkeren Vorgehen gegen die steigenden Energiepreise nachzukommen. Ja, und auch die USA, die sagt, wir gehen jetzt strenger gegen Russland vor. Nach monatelangem Zögern, so kann man das bei Trump schon sagen, hat er jetzt Sanktionen gegen die größten russischen Ölkonzerne verhängt. Und in Trumps Statement zu den Sanktionen, da hören wir mal rein.
Ich denke, sie werden sicherlich Auswirkungen haben. Es sind massive Sanktionen, und zwar Sanktionen gegen Öl. Die beiden größten Ölkonzerne, die zu den größten der Welt gehören, sind russisch. Sie fördern viel Öl, und hoffentlich werden sie Putin zur Vernunft bringen, und hoffentlich wird auch Zelensky vernünftig.
Ja, also betroffen sind Staatskonzern Rosneft und der Ölkonzern Lukoil sowie deren Tochterunternehmen. Die Sanktionen werden damit begründet, dass Putin den Krieg nicht beenden und keine Friedensgespräche führen will. Deswegen hatte Trump am Mittwoch ja auch ein Treffen mit Putin in Budapest abgesagt. Und Trump hat dazu nämlich erklärt, dass er mit Putin am Telefon zwar gute Gespräche führe, diese aber zu keinem wirklichen Fortschritt führen würden. Warum dann nach Budapest fahren? Die jetzigen Maßnahmen zielen darauf ab, der russischen Regierung Finanzierungsmöglichkeiten für ihren Krieg zu entziehen, also was wirklich Wirksames. Und die verbieten dann auch jegliche wirtschaftliche Interaktion mit diesen Unternehmen, nicht nur für US-Firmen, sondern auch für ausländische Banken.
Werbung.
Ihr Lieben, wir haben ja schon öfter über die Marke Haka gesprochen und über den Haka-Effekt. Ich benutze so viel von Haka fürs Putzen, fürs Waschen. Dann gibt's auch ganz tolle Cremes wie die Euterpflege zum Beispiel. Und der Haka-Effekt, der steht einfach für Sauberkeit, die sich gut anfühlt. Ich habe mir in letzter Zeit so viele Gedanken darüber gemacht, wie wichtig das eigentlich für mich ist, dass ich selber entscheiden kann, was sich für mich gut anfühlt und was ich an meiner Haut lassen möchte. Denn wir kommen doch wirklich jeden Tag mit gereinigten Oberflächen in Berührung, mit Kleidung, mit Handtüchern, mit Bettwäsche, mit Gläsern, mit Waschbecken. Und das alles ist ja immer mit Reinigungs- und Waschmitteln behandelt. Egal, wo wir sitzen oder da, wo wir schlafen, da, wo wir vielleicht was von essen. Manchmal sieht es sauber aus, aber es soll sich ja eigentlich auch immer gut anfühlen. Es soll gut riechen und es soll nicht irgendwie in der Nase brennen, dass man schon das Gefühl hat, dass es einfach ja irgendwie was Ungutes. Manchmal hat man auch trockene Hände zum Beispiel, wenn man putzt. Die Wahrheit ist einfach, einfach, es macht doch wirklich einen Unterschied, was wir zum Putzen und zum Waschen benutzen. Einen Unterschied auf der Haut, in dem eigenen Zuhause, für die Gesundheit, für die Familie und damit auch, und ich finde, das ist einer der entscheidendsten Punkte für unsere Umwelt. Es macht einen Unterschied. Sauberkeit braucht einfach keine Kompromisse. Und deshalb bin ich so ein großer Fan von Haka. Die Produkte, die werden da schon seit 1946 hergestellt. Die sind wirksam und verantwortungsvoll, ohne aggressive Chemie, ohne Allergierisiken, ohne unnötige Duftstoffe. Der Haka-Effekt ist einfach genau das. Sauberkeit, die bleibt, aber keine Spuren hinterlässt. Auf deiner Haut, in der Luft und damit auch in deinem Gewissen. Und wenn ihr jetzt denkt, ach, das ist vielleicht mal eine gute Idee, über neue Waschmittel oder über neue Putzmittel nachzudenken, dann kann ich euch Haka wirklich so sehr ans Herz legen. Und es gibt natürlich auch heute ein kleines Extra für euch im Podcast. Mit dem Code INFORMANTIN15 bekommt ihr 15% auf das gesamte Sortiment. Wie immer findet ihr den Link dazu und alle Informationen in den Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, das israelische Parlament hat einen Gesetzesentwurf debattiert, der anscheinend darauf abzielt, israelisches Recht im Westjordanland anzuwenden. Das bedeutet, dass im Westjordanland israelisches Recht gelten soll. Der Gesetzesentwurf wurde von Oppositionspolitikern vorgeschlagen. Dieser Entwurf hat in der ersten Lesung eine erste parlamentarische Hürde genommen, wenn auch nur mit knapper Mehrheit von 25 zu 24 Stimmen. Für das Inkrafttreten bräuchte es dann noch drei weitere Lesungen. Ich würde sagen, es ist wichtig zu wissen, dass unter anderem das Westjordanland bereits seit 1967 von Israel besetzt wird. Ja, und seitdem Israel immer mehr Siedlungen in dem Gebiet aufgebaut hat, sagt Israel eben, das dürfen wir alles, weil wir haben ja militärische Kontrolle und eben auch Sicherheitsinteressen. International wird die Siedlungspolitik stark kritisiert, weil sie illegal ist. Ja, und der jetzige Schritt ist einfach ein weiterer Versuch in Richtung Annexion des Westjordanlands. Das Gebiet soll eigentlich laut der Zwei-Staaten-Lösung Teil eines palästinensischen Staates werden. Und mit dieser Zwei-Staaten-Lösung werden die Bemühungen gemeint, dass Israel und Palästina nebeneinander koexistieren können. Ihr wisst es, dazu gibt es eine sehr gute Special-Folge, die wir hier im Podcast gemacht haben, als ich selbst in Israel und Palästina vor Ort war. Die USA, die sind ja die wichtigsten Verbündeten von Israel und die haben das Vorgehen auch scharf kritisiert. US-Außenminister Marco Rubio hat gesagt, dass die Entscheidung des israelischen Parlaments den Friedensprozess gefährde. Denn man kann es ja eigentlich relativ klar sehen, es gibt einen Friedensprozess mit Gaza und ein anderer Teil, der zu Palästina gehört, also auch zur Zwei-Staaten-Lösung in Palästina, ist das Westjordanland. Und dann denkt sich Israel, na, wenn wir da jetzt gerade keine Schnitte haben, gehen wir halt ins Westjordanland. Und das ist ein Problem, denn das könnte auch die Waffenruhe gefährden, die mit Israel und der Hamas geschlossen worden ist und seit dem 10. Oktober gilt. Die USA hat auch gesagt, wir unterstützen das alles nicht. Und schon letzten Monat hatte Präsident Trump angekündigt, er werde eine Annexion des Westjordanlands durch Israel nicht zulassen. Auch die Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanyahu unterstützte die Vorlage größtenteils nicht. Und das ist interessant, denn die haben gesagt, das ist eine Provokation der Opposition, die darauf abziele, die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten zu beschädigen. Allerdings stimmten einige Mitglieder von Netanyahus Koalition, darunter Vertreter der Partei Jüdische Kraft und der Fraktion Religiöser Zionismus, für den Entwurf. Warum sie das getan haben? Weil sie denken, dass Israel die Vormacht hätte in diesen Gebieten. Und das ist ganz scharf zu verurteilen. Weiter geht's nach Irland, genauer gesagt nach Dublin. Dort gab es in den letzten Nächten schwere Ausschreitungen. In einem Vorort südwestlich von Dublin hat es die dritte Nacht in Folge gewaltsame Proteste gegeben. Von einem Hotel, das als Unterkunft für Asylsuchende genutzt wird, kam es dabei erneut zu Zusammenstößen mit der Polizei. Auslöser für die Eskalation waren Medienberichte über einen angeblichen sexuellen Übergriff auf ein 10-jähriges Mädchen durch einen Asylsuchenden am vergangenen Montag. Ein 26-jähriger Tatverdächtiger erschien daraufhin am Dienstag vor einem Gericht. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versammelten sich Hunderte, teils bis 2000 Randalierer vor der Unterkunft. Sie griffen die irische Nationalpolizei massiv an. Steine sind geflogen, Flaschen, Feuerwerkskörper und auch Abfall. Und ein Polizeiwagen wurde auch in Brand gesteckt. Es gab mehrere Verletzte unter den Beamten und zwei mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei berichtete, dass die Demonstranten versucht haben, eine Polizeikette mit Pferdewagen zu durchbrechen und dass ein Polizeihubschrauber mit Lasern gestört wurde. Insgesamt sind 6 Menschen festgenommen worden und man sprach vom Rowdytum und einem Mob, der gewalttätig gegen die Beamten vorging. Die Proteste wurden laut Einsatzleitern über soziale Medien und Gruppen organisiert, die, Zitat, Hass und Gewalt verbreiten. Und der irische Regierungschef Michael Martin, der verurteilte die abscheulichen Angriffe aufs Schärfste und betonte, dass es keine Rechtfertigung für diese Gewalt gebe. In den letzten Jahren kann man eigentlich schon sagen, dass das öfter passiert ist. Angriffe auf Migranten in Irland, auch in Großbritannien, rechtsextreme Gewalt, das gab es öfter. 2024 zum Beispiel in England, da kam es in mehreren Städten zu rechtsradikalen Ausschreitungen, nachdem ein Kind durch einen Messerangriff getötet worden ist. Und wir kennen es auch von hier. Rechtsextreme Gewalt passiert immer dann, wenn man quasi ein Ereignis hat und man sagen kann, dieses Ereignis steht buchstäblich für alle Migranten im Land oder alle Menschen mit Migrationshintergrund und dann geht es auf die Straße, um diese Tat für sich vereinnahmen zu können. Ein typischer rechtsextremer Move, den wir durchschauen und aufs Schärfste verurteilen. Wir brauchen sie, die Good News. Und die sind wirklich interessant dieses Mal. Ich finde ja diese Suche nach Good News immer so toll und mag das immer, dass wir so über Sachen sprechen, mit denen man sich vielleicht sonst gar nicht beschäftigt. Wir schauen heute mal nach Fidschi. Da gab es nämlich ganz lange eine Augenkrankheit, Trachom hieß die. Und das war ein Gesundheitsproblem und das ist es laut WHO nicht mehr. Fidschi ist ja ein Inselstaat im Südpazifik und das 26. Land weltweit, das diesen Status jetzt erreicht. Trachom zählt nämlich zu den sogenannten vernachlässigten Tropenkrankheiten. Es wird durch ein Bakterium verursacht und betrifft vor allem Menschen in Regionen mit unzureichender Wasserversorgung und Hygiene. Unbehandelt kann es dann zur Entzündung der Augenlider und dauerhafte Erblindung kommen. Und das ist das Spannende jetzt daran, dass wir also sagen können, das gibt es in Fidschi nicht mehr. Es ist auf jeden Fall kein öffentliches Gesundheitsproblem mehr, woraus wir schließen können, dass es Menschen besser geht. Dass es eine bessere Wasserversorgung und auch eine bessere Hygiene gibt. Und da wurde richtig viel für gemacht auf Fidschi. Ausbau der Wasserversorgung, verbesserte sanitäre Einrichtungen, medizinische Untersuchung und auch Aufklärungskampagnen. Man sieht also, dass man mit Aufklärung richtig viel erreichen kann und dass das wichtig ist, dass wir uns um sowas kümmern. Denn man muss sagen, weltweit ist die Zahl der Menschen, die von dieser Krankheit bedroht sind, von über 1,5 Milliarden jetzt nur noch bei 110 Millionen. Immer noch viel, aber viel, viel weniger. Das bedeutet, wir brauchen mehr Medizin, mehr Aufklärung, mehr Kontrolle. Darum ist das irgendwie eine Good News. Ihr Lieben, das war schon wieder für heute. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber und bildet euch unbedingt eure eigene Meinung. Ich freue mich wie immer über jede Nachricht von euch. Abonniert den Podcast, drückt auf die Abo-Glocke und wir hören uns hier dann am Montag wieder. Denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Charlotte Herbrügger und Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst und Pia Schlicht.